Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen zu Folge 133 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Politik und Justiz. Diesmal wieder am Mikrofon Corinna Budras und
Konstantin van Linden. Hallo. Ja, und ohne große Vorrede geht es gleich los mit den Themen. Wir schauen uns zunächst mal an, was mit dem russischen Oppositionsführer Alexei Nawalny in den letzten Tagen geschehen ist. Das ist zwar in erster Linie kein juristischer Vorgang, aber es hat auch eine Eilentscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in diesem Zusammenhang gegeben. Insofern dachten wir, das lohnt sich doch, das mal zu betrachten. Anschließend gibt es mal wieder ein kleineres Corona-Update zu verschiedenen Dingen, die sich ändern, Gerichtsentscheidungen, gesetzliche Stellschrauben, an denen gedreht wird, etc. Dann haben wir noch ein Urteil des Bundesgerichtshofs zur Strafzumessung bei rechtsextremen Straftätern und zu guter Letzt nicht ein, sondern gleich zwei gerechte Urteile.
Ja, genau.
Ja, so sieht das Programm also aus. Und wie gesagt, beginnen wir mal kurz mit dem Blick nach Russland. Genauer gesagt nach Sibirien, da nahm das Unglück seinen Anfang. Von dort aus nämlich flog Herr Nawalny in Richtung Moskau. Er hatte wohl am sibirischen Flughafen in der Stadt Tomsk noch einen Tee getrunken, so wird es berichtet. Diese Information wurde dann im Nachhinein relevant, weil er nämlich im Flug begann, sich schlecht zu fühlen, Krämpfe bekam, wohl geschrien hat, vor Schmerzen etc. Dann musste er eben schnell in ein Krankenhaus verlegt werden. Das geschah in der Stadt Omsk in Russland. Dort wurde er angeblich, das weiß man natürlich nur aus den immer mit etwas Vorsicht zu behandelnden Stellungnahmen der dortigen Ärzte. Also angeblich wurde er dort sogleich auf alles Mögliche untersucht, auch auf eine etwaige Vergiftung hin, denn dieser Verdacht drängte sich ja auf, so schnell und so massiv, wie die Symptome bei ihm auftraten und natürlich auch angesichts...
Ja, und aus der Historie, ja, muss genau. Man ja sagen, ne, ist ja nicht das erste Mal, dass da Oppositionspolitiker zusammenbrechen, angegriffen werden. Ja, nee. Also sowohl in London als auch in Deutschland hat es das ja schon gegeben. Es ist immer wieder unglaublich, was im Zusammenhang mit Politik und Russland in der vergangenen Zeit berichtet werden musste.
Also über den einen Fall von Sergei Skripal, diesem Doppelagenten, der in Moskau mit Novichok vergiftet wurde und nach allem, was wir wissen, also eigentlich kann man es wohl inzwischen als mehr oder weniger gesicherte Erkenntnis ansehen, eben vom russischen Geheimdienst vergiftet wurde. Darüber haben wir ja hier im Podcast auch schon gesprochen, aber es gibt auch diverse weitere Fälle, ne? Also ich glaube, die Journalistin Anna Politkovskaya, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, ne? Das liegt zwar schon etwas länger zurück, die wurde 2007 erschossen, 3 Jahre vorher hatte es auf sie allerdings auch einen Anschlag mit Gift gegeben. Die hatte eben in einer Weise über den Einsatz der russischen Armee in Tschetschenien berichtet, welche der russischen Regierung nicht gefallen haben kann. Auf Alexander Litwinenko gab es einen Anschlag 2006 mit Polonium und diverse weitere. Also in der politischen Opposition oder eben auch als Journalist oder in sonstiger Weise quer zu schießen gegen den russischen Staat ist, das muss man leider sagen, akut lebensgefährlich. Und
umso erschreckender, dass das auch nicht nicht groß vertuscht wird, ne, normalerweise. Also es werden schon auch richtiggehende Hinweise beigebracht, ja, damit auch deutlich wird, damit die Leute mitbekommen, ja, hier geht es tatsächlich ums Ganze. Das sind nicht einfach nur Unfälle oder ist nicht einfach nur die Mafia, die hier tätig wird, sondern tatsächlich der russische Geheimdienst, um einerseits Warnungen zu verschicken, also haltet mal die Füße still und den Mund, ja, weil sich das hier wirklich gesundheitsgefährdend oder lebensgefährlich auswirken könnte. Und auf der anderen Seite scheint ja auch nichts zu passieren. Das ist ja wirklich wirklich bemerkenswert, wie eins ums andere Mal das tatsächlich verpufft.
Ja,
also jedenfalls ohne weitere Konsequenzen. Ne?
Also vor allem Letzteres. Ne? Ich weiß jetzt nicht, also zumindest in diesem Fall hat es jetzt sicherlich keine Stellungnahme oder ein Eingeständnis oder Ähnliches seitens des KGB oder des russischen Staats oder von sonst irgendwem gegeben. Ja, also niemand hat hier offiziell die Urheberschaft für diesen mutmaßlichen Giftanschlag übernommen. Was man in der Tat sagen kann, ist, dass diesen Dingen auch nicht nachgegangen wird und die Untersuchungen, die es gibt, wenn dann eben aus dem Ausland heraus erfolgen. Ne? Also im Fall von Sergei Skripal hat zum Beispiel dieses Recherchekollektiv Bellingcat wirklich exzellente Arbeit geleistet, um da zur Aufklärung beizutragen und die mutmaßlich an dem Anschlag involvierten Personen zu identifizieren. Aus Russland selber heraus geschieht da immer wenig. Naja, und jedenfalls, er lag dann also zunächst im Krankenhaus in Omsk. Angeblich wurde er dort auch gleich auf sogenannte Cholinesterase-Hämmer untersucht. Also das ist eine Wirkstoffgruppe, der eben verschiedene Gifte angehören. Dazu gehört zum Beispiel auch das Gift Novichok, mit dem Skripal vergiftet wurde. Dazu gehört dieses Gift namens VX irgendwas, mit dem der Halbbruder von Kim Jong-un vor einigen Jahren am Flughafen vergiftet wurde. Und dazu gehören eben auch noch weitere Substanzen. Ja? Und also offensichtlich ist das für Anschläge dieser Art eine beliebte Wirkstoffgruppe. Die Ärzte in Omsk behaupten, sie hätten ihn gleich darauf untersucht und hätten da keine auffälligen Werte feststellen können, hätten ihm dann aber, was allerdings schon irgendwie etwas irritierend ist, trotzdem ein Gegenmittel gegeben. Nichts Genaues weiß man nicht. Jedenfalls, und das ist dann ja sozusagen der juristische Ansatzpunkt, weshalb wir auch darüber reden, haben seine Angehörigen und natürlich auch Verbündete, seine Anwältin etc. dann schnellstmöglich den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angerufen. Und der hat auch noch am Freitag Russland verpflichtet, zu prüfen, ob Nawalny transportfähig ist, seiner Familie Zugang zu ihm zu sichern und über den Status seiner medizinischen Behandlung zu informieren. Sie haben Russland in der Entscheidung noch nicht direkt verpflichtet, ihn an ein ausländisches Krankenhaus zu überstellen. Das hat Russland dann ja allerdings freiwillig gleichwohl getan, sodass der EGMR dann, also das war natürlich eine Eilentscheidung, das liegt ja auf der Hand, ja, sodass der EGMR dann also diese Eilentscheidung auch quasi wieder aufgehoben hat, beziehungsweise die ohnehin gegenstandslos geworden ist, ja, also da hat Russland dann schon kooperiert insoweit. Er ist ja bekanntlich inzwischen in der Charité in Berlin.
Berlin, genau. Aber wirklich interessant, ne, dass der EGMR auch zu solchen Dingen angerufen wird, auch tatsächlich sozusagen eingreift in ein laufendes Geschehen auf diese Art und Weise, war mir ehrlich gesagt neu. Ich habe sozusagen die EGMR immer mit sehr grundsätzlichen Dingen und Entscheidungen in Verbindung gebracht, aber nicht hier mit quasi Anweisungen, die dann direkt nach Moskau ziehen.
Ja, ich fand das auch ganz interessant zu sehen. Jedenfalls, also prinzipiell juristisch kann man es ja schon herleiten. Ne? Es gibt natürlich ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das steht auch in der Menschenrechtskonvention drin. Insofern fällt das durchaus in den Bereich der Dinge, über die der EGMR entscheidet. Jedenfalls dann, wenn dieses Recht eben durch den Staat vereitelt wird, wenn der Verdacht im Raum steht, dass jemand vielleicht sogar auf Geheiß des Staates vergiftet worden ist, jedenfalls möglicherweise auf Geheiß des Staates nicht bewusst suboptimal behandelt wird seine Vertrauten nicht zu ihm vorgelassen werden oder ähnliches, dann ist das prinzipiell natürlich eine Materie, über die der EGMR schon entscheiden kann. Ne? Und hier spielte natürlich der Aspekt der Eile und der Eilentscheidung eine große Rolle. Also der EGMR hat ja jetzt gar nicht gesagt, er hat sich ja jetzt nicht festgelegt zu einer Aussage wie zum Beispiel, Herr Skripal wird in diesem Krankenhaus tatsächlich bewusst schlecht behandelt oder so, sondern er hat halt einfach nur betont, hier natürlich muss es super schnell gehen alles und zur Vermeidung von größeren Risiken und so weiter, wollen wir das jedenfalls, ne? Wollen wir das mal jetzt in diesem Sinne einstweilen geregelt haben. Trotzdem natürlich interessant, ich sag mal, gegen Deutschland würde ein solches Urteil jetzt natürlich nicht ergehen, ja, weil einfach kein auch nur Anfangsverdacht oder irgendwie gearteter Verdacht im Raum stünde, dass jemand hier möglicherweise bewusst nicht ordnungsgemäß im Krankenhaus behandelt werden würde oder so.
Hat man denn eigentlich das Gefühl, dass die russische Regierung da in irgendeiner Art und Weise empfänglich für war oder darauf reagiert hat? Oder ist sozusagen jetzt die Entscheidung, ihn auch ziehen zu lassen oder überstellen zu lassen an die Charité etwas aus eher geostrategischen Gründen?
Ich glaube, es ist eher Letzteres. Ich weiß es nicht genau, aber generell hat Russland sich ja auch übrigens im Zuge der dortigen Verfassungsreform, über die wir auch gesprochen haben, nochmal klargestellt, die russische Verfassung zumindest mal steht über allem und natürlich auch über der Menschenrechtskonvention und EGMR-Urteile befolgen wir auch im Grunde, wenn es uns passt. Und hier allerdings sind sie ja sogar über das Urteil hinausgegangen, denn wie gesagt, da war ja erstmal nur zu prüfen, ob er transportfähig ist und Auskunft zu erstatten und Leute zu ihm vorzulassen und so weiter und noch gar nicht wirklich, dass er überstellt werden müsste. Das wäre vielleicht noch in einem zweiten Schritt gefolgt. Das haben sie dann gemacht. Also nein, die Außenwirkung, die sie jetzt hier erwecken wollen, ist eigentlich, wir tun alles, was halt von uns erwartet wird und wir haben damit nichts zu schaffen und wollen Herrn Nawalny nur Gutes. Und man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, man weiß es auch nicht, wer oder was jetzt tatsächlich hinter diesem Anschlag steckt. Ne? Es ist ja jetzt auch nicht so, dass alles prinzipiell nur von der Regierung ausgeht. Und Herr Nawalny hat ja auch sehr viel, das war ja eines seiner großen Wirkfelder, war ja der Kampf gegen Korruption, das Anprangern und Aufzeigen von korruptiven Strukturen in der russischen Politik, aber auch in der Wirtschaft und in den Medien. Und im Zuge dessen hat er sich sicherlich etliche Feinde gemacht. Und insofern, ich bin jetzt kein intimer Kenner der russischen Strukturen. Es gibt Leute, die sagen, ein solcher Anschlag würde zumindest mal die Billigung des Kreml voraussetzen. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Kann ich nicht beurteilen. Es ist ja auch nicht ganz auszuschließen, dass irgendein Oligarch oder ähnliches auf eigene Faust sagt, hör mal, hier schütt dir mal was in den Tee. Ja, I don't know. Sozusagen, da muss man jetzt natürlich mit Schuldzuschreibungen bis hin zu Putin persönlich auch sicherlich vorsichtig sein oder zumindest nicht übereilig. Natürlich ist es, natürlich ist es historisch auch nicht anders los. Das haben wir ja gerade auch referiert. aber ja, nichts Genaues weiß man nicht. Da kann man hoffen, dass die Sachlage sich vielleicht noch aufklärt. Ich nehme an, wenn überhaupt, dann eher aufgrund von Anstrengungen aus dem Ausland als russischerseits. Genau, jetzt jedenfalls liegt er in der Charité im künstlichen Koma, wird inzwischen natürlich behandelt, so gut es eben geht.
Behandelt und bewacht vor allen Dingen. Genau. Ne? Also es ist wirklich bemerkenswert, was er für einen Polizeischutz da genießt. Also schon auch vor dem Hintergrund, dass man schon sehr früh davon ausging, dass er offensichtlich vergiftet wurde. Sehr früh ausging davon, dass das jetzt kein Betriebsunfall gewesen ist, sondern dass da mächtige Strukturen hinterstehen. Deswegen wird er rund um die Uhr mit ordentlich Polizeieinsatz bewacht.
Ja. Ja.
In der Charité.
Ich glaube, in akuter Lebensgefahr ist er jetzt zwar nicht mehr, aber was das alles natürlich an möglichen Spätfolgen hinterlassen wird, das ist gegenwärtig nicht abzusehen. Das werden wir dann gegebenenfalls nochmal ein Update nachliefern.
Vielleicht nochmal, um das sozusagen noch klar zu haben, die Charité-Ärzte haben die Vergiftungstheorie auch bestätigt,
gesagt. Ne? Die sagen ganz eindeutig eigentlich, dass er mit einem Stoff aus dieser Gruppe vergiftet worden ist.
Ja. Während Russland sich jetzt auf den Standpunkt stellt, dass da sehen sie nicht genügend Beweise und würden deswegen auch keine Ermittlungen in dieser Richtung weiter verfolgen. Also auch das spricht ja irgendwie Bände. Mhm. Aber das ist tatsächlich noch ein Fall, der der sich noch weiter entwickeln wird über die nächsten Monate hinweg. Ne? Haben wir denn dazu jetzt erstmal nach dem aktuellen Stand alles gesagt?
Ich glaube schon, ja.
Ja, dann kommen wir jetzt zum Corona-Block. Ne? Mhm. Denn es ist wirklich bemerkenswert. Man konnte es ja auch an dieser Sendung, an diesem Podcast in den letzten Monaten sehen. Ne? Also letztendlich ist die Themenfülle immer im Gleichschritt gegangen. Die Corona-Themenfülle mit den Infektionszahlen, ja. Ne, muss man sagen. Also wir hatten ja jetzt auch schon lange nicht mehr drüber gesprochen oder allenfalls am Rande. Aber kaum ziehen die Infektionszahlen in die Höhe, gehen natürlich auch die Regelungen los und werden strenger, verändern sich, wie auch immer. Und da das landet natürlich immer wieder vor Gericht. Also das wird wahrscheinlich auch noch eine Weilchen so weitergehen. Mhm. Ne? Es landet vor Gericht und vor dem Koalitionsausschuss, der gestern zum ersten Mal nach der Sommerpause getagt hat. Vielleicht beginnen wir einfach mal damit, was die Bundesregierung da beschlossen hat an Änderungen. Es geht also im Wesentlichen darum, dass jetzt Unternehmen und Selbstständigen weiter in der Krise unter die Arme gegriffen werden soll. Übrigens, man kann bei dieser Gelegenheit auch noch mal erwähnen, das war uns ja immerhin auch ein Aufmacher wert heute in der FAZ, dass die konjunkturelle Situation nicht ganz so dramatisch ist, wie man es befürchtet hat. Also es ist tatsächlich so, dass es doch hoffnungsfrohe Werte gibt, aber die Verunsicherung, also der IFO-Index, um es mal deutlich zu sagen, ist zum vierten Mal in Folge gestiegen. Das ist ja immer so ein bisschen das Barometer, ne, wie Unternehmen die Wirtschaftssituation einschätzen. Und das ist ja durchaus erfreulich. Auch dass es wirtschaftlich, also mit dem Wachstum wieder ein wenig nach oben geht jetzt im dritten Quartal voraussichtlich. Aber nichtsdestotrotz, die Unsicherheit überwiegt, ja. Und das Ganze, muss man ja auch sagen, ist ja auch nur deswegen bis jetzt einigermaßen glimpflich gelaufen, weil ja die Bundesregierung ordentlich gerettet hat, ja. Mhm. Gerettet hat auf der einen Seite, unterstützt hat, Regelungen getroffen hat, die den Unternehmen helfen sollen. Und da fällt natürlich das Kurzarbeitergeld darunter. Das soll jetzt verlängert werden von regulär 12 auf bis zu 24 Monate. Das war ja auch etwas, was jetzt im Frühjahr relativ holterdiepolter nochmal installiert wurde oder ausgebaut wurde, sagen wir so. Dieses Kurzarbeitergeld gibt es ja schon seit geraumer Zeit, hat sich ja auch in der Finanzkrise sehr bewährt. Und im Moment sind noch 6,7 Millionen Menschen in Kurzarbeit in Deutschland. Das nimmt jetzt derzeit noch ab, aber man fürchtet eben, dass jetzt der Winter kommt und das eine ziemlich lange Durststrecke und dann auch die muss überbrückt werden. Deswegen hat man jetzt gesagt, also das soll noch weiterlaufen. Das heißt, die Menschen können, also Unternehmen können das über 24 Monate nutzen, können Leute in die Kurzarbeit schicken, also weniger beschäftigen. Also natürlich geht damit einher, dass die Auftragslage zurückgegangen ist, dass weniger Arbeit vorhanden ist, dann können Leute in Kurzarbeit geschickt werden. Die bekommen natürlich vom Unternehmen weniger Geld. Das heißt, das Unternehmen spart Personalkosten und das Geld wird dann eben aufgestockt bis zum bestimmten Grade von der Bundesregierung, also vom Staat, ja, nicht von der Bundesregierung selber. Frau Merkel legt nichts auf den Tisch. Aber da springt natürlich der Staat ein, um so ein bisschen die Einkommensbußen abzumildern. So, und das soll jetzt verlängert werden bis zum 31. Dezember 2021. Also wirklich echt noch eine ordentliche Zeit. Mhm. Ja, und auch das muss man ja in dem Zusammenhang sagen, die Sozialversicherungsbeiträge werden auch noch voll erstattet, jedenfalls bis Juli 2021 und danach zur Hälfte. Das ist so ein bisschen die Sachlage.
Und wie ist es mit der Insolvenzantragspflicht? Die war ja, darüber hatten wir berichtet, auch zeitweise ausgesetzt worden, weil man eben Unternehmen, die aufgrund der Corona-Krise die eigentlich Insolvenz hätten anmelden müssen, denen es aber zuvor noch gut gegangen war, denen wollte man halt irgendwie die Chance geben, das zu überstehen. Da gab es natürlich auch Kritiker, die gesagt haben, naja, da besteht aber auch die Gefahr, dass sich jetzt auch so ein paar andere hier quasi über die Runden schleppen, die eigentlich auch ohne Corona Kandidaten für die Insolvenz gewesen wären oder zumindest jetzt es jedenfalls definitiv sind und auch für die auch keine große Hoffnung vielleicht eigentlich eigentlich besteht. Naja, also diese Regelung sollte jetzt, glaube ich, bald auslaufen. Wie ist da? Gibt es da irgendwas Neues?
Ja, da gibt es auch was Neues. Das ist ein weiterer Punkt, der jetzt gestern von der Bundesregierung, also oder von den Koalitionären, muss man ja sagen, zusammen, ne, von SPD und Union beschlossen wurde, dass tatsächlich die Aussetzung der Insolvenzpflicht verlängert wird. Also um kurz mal diesen Mechanismus zu erklären, ja, grundsätzlich ist es so, dass Unternehmen, die entweder zahlungsunfähig sind oder überschuldet, Insolvenz anmelden müssen, und zwar so schnell wie möglich. Warum macht man das? Weil man nicht möchte, dass sozusagen ein vergiftetes Unternehmen quasi alle anderen mit in den Strudel reißt. Ja, das ist, um jetzt mal zwei Bilder zusammenzufügen, die nicht zusammengehören, aber da sind wir jetzt mal großzügig. Und das ist sozusagen der Status, oder das ist der Status in normalen Zeiten, ja, dass man versucht, Unternehmen vom Markt zu nehmen, die kriseln und die nicht mehr am Markt sein können, um nicht alle anderen Unternehmen, Geschäftspartner mit in den Strudel zu reißen, die ansonsten, die quasi auf Rechnung sitzen bleiben und dann selber in Probleme geraten und so weiter und so fort. Ja, und das Ganze ist auch eine sehr ernsthafte Sache, das ist auch strafbewehrt, da gibt es immer wieder Untersuchungen, Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, der Polizei wegen Insolvenzverschleppung. Wenn das Unternehmen tatsächlich nicht vernünftig und schnell genug machen, dann geht das sogar in den Strafbarkeitsbereich. So, und jetzt hat natürlich die Koalition schon im April gesagt, naja, also da, oder im März war es sogar, da sind wir jetzt mal ein bisschen großzügiger. Wir müssen den Unternehmen ja Zeit geben, sich zu rappeln und zu sortieren. Deswegen setzen wir die jetzt erst einmal aus, und das war bis Ende September der Fall. Jetzt stand eben die Verlängerung an, und jetzt hat man sich geeinigt darauf, dass das zumindest für einen Teil der Unternehmen weitergehen soll, und zwar für überschuldete Unternehmen, ja, also solche Unternehmen, die mehr Verbindlichkeiten haben als tatsächlich Einnahmen, ja, aber da kann man ja mit Zuschüssen oder mit Krediten irgendwie noch ein bisschen was machen. Die sind noch nicht komplett verloren, und deswegen hat man eben gesagt, ihr könnt weiter davon profitieren, und zwar bis zum Ende des Jahres, bis zum 31.12. braucht ihr nicht weiter euch mit Insolvenzgedanken herumzuschleppen. Das gilt aber nicht für zahlungsunfähige Unternehmen, also solche Unternehmen, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Rechnungen sofort zu begleichen, die eben auch keine Liquidität von irgendjemand mehr bekommen. Die müssen sozusagen jetzt wieder ab Oktober den normalen Insolvenzgang, also den normalen Gang zum Amtsgericht eben antreten. Und auch das war schon umstritten, ne? Also du hast es ja eben gesagt, naja, also eigentlich versucht man Zombie-Unternehmen generell vom Markt wegzuhalten. Das ist jetzt in dieser aktuellen Situation wirklich schwierig zu beurteilen, ne? Und gerade ist es im Moment so, bei überschuldeten Unternehmen gibt es auch noch eine Fortbestehensprognose, ja, die eigentlich normalerweise abgeben müssen für die nächsten 2 Jahre. Auch das ist im Moment schwierig, deswegen sagt man, okay, Augen zu und durch. Wir gucken mal, wie lange ihr durchhaltet, weil sonst muss man sagen, die Kehrseite ist ja, dass ansonsten wir wirklich mit einem Schlag ziemlich viele Insolvenzen wahrscheinlich zu beklagen hätten ab Herbst. Ne? Also das muss man sich vorstellen. Im Moment ist das schon schlimm genug. Also es gibt ja einige Insolvenzen, die jetzt hier schon auch die Runde gemacht haben, die auch tatsächlich für eine gewisse Verödung der Innenstädte sorgen. Also es sei nur an Karstadt-Kaufhof erinnert, aber der große Schwung kam noch nicht, und davor fürchten sich natürlich alle, ne? Also insbesondere natürlich die Politik, denn da werden ganz schnell aus Kurzarbeitern Arbeitslose, und dann steigen die Zahlen massiv. Das ist nicht gut fürs Gemüt, ja, muss man sagen. Also da ist, in Deutschland gibt es ja nun auch keine wirkliche Pleitekultur. Also man versucht jetzt irgendwie weiter zu wursteln. Hoffentlich gelingt es, ja. Könnte ja schon auch sein, dass wir vielleicht noch glimpflich da rauskommen. Man weiß es ja schlicht und ergreifend nicht. Deswegen also auch hier die Maßnahme, dass die Insolvenzpflicht noch weiter auszusetzen für überschuldete Unternehmen. Mhm. So, also das sind im Wesentlichen die wichtigsten Ergebnisse der nächtlichen Sitzung des Koalitionsausschusses. Aber jetzt kommen wir mal zur Maskenpflicht, die wahrscheinlich auch viele bewegt. Denn interessanterweise habe ich mich übrigens letztens mit dem geschätzten Kollegen Nico Herting länger drüber unterhalten, den Rechtsanwalt, der hier auch schon öfter mal aus Berlin, der hier auch schon öfter mal
Thema war und auch schon Gast war. Zu Gast war.
Ja. Genau, und wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, dass es eigentlich irgendwie komisch ist, dass es zur Maskenpflicht noch nicht so wahnsinnig viele Fälle gibt. Das hat sich jetzt dramatisch geändert, muss man sagen, insbesondere. Und ich nehme auch an, das wird auch noch die Gerichte weiter beschäftigen, weil jetzt fängt es an, ernst zu werden, muss man sagen. Das sieht man vor allen Dingen an den Schulen, denn da haben wir jetzt einen ziemlichen Eingriff dadurch, dass ja zumindest in NRW und vielleicht in anderen Schulen auch noch, es jetzt sogar eine Maskenpflicht während des Unterrichts gibt. Mhm. In vielen anderen Bundesländern ist es nicht so. Hier in Berlin zum Beispiel nicht. Ich meine, in Hessen ist es auch nicht so. Gilt das sozusagen nur für außerhalb des Schulraums. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja natürlich auf Twitter und anderswo auch immer viele Leute, die sagen, jetzt stellt euch alle nicht so an. Und da ist ja auch was dran. Ich kann es schon verstehen. Und viele Chirurgen, die das 10 Stunden am Tag machen müssen. Aber ich finde, also wer das jetzt so ein bisschen die ganze Zeit so überbügelt, verkennt einfach, dass es schon wirklich echt anstrengend ist. Ja, also ja. Eine Zugfahrt jetzt von Frankfurt nach Berlin, jetzt hat die letzten wieder, ja, also diese 4 Stunden sind schon echt anstrengend, das darf man nicht anders
formulieren. Ja, wir haben das Glück, dass wir Jobs haben, wo wir das nicht brauchen, beziehungsweise nur in den gemeinsam genutzten Gängen, Fluren und so weiter, aber nicht in den Einzelbüros, da kann natürlich jeder seine Maske dann ablegen und das ist ja der Ort, wo man doch den größten Teil der Zeit verbringt. Das ist in manchen anderen Jobs ganz anders und es ist eben auch zumindest in manchen Bundesländern in den Schulen anders, wenn das auch während des Unterrichts getragen werden muss. Und dagegen hat sich jemand gewehrt, ne?
Ja, jemand ist gut, also wirklich einige. Also da gibt es jetzt mehrere Fälle. Man muss ja auch sagen, wie gesagt, in der Schule oder im Unterricht ist das ja auch wirklich schwierig, weil man dann ja auch damit reden muss und verständlich reden muss. Und das steht schon ganz ordentlich auf die Stimmung. Wir haben hier in NRW vor allen Dingen Fälle aus NRW, wie gesagt, weil es da ja ganz besonders rigide ist. Da geht es ist in der Corona-Betreuungsverordnung gleich in Paragraph 1 vorgesehen, dass eben an weiterführenden und berufsbildenden Schulen solche Alltagsmasken auch während des Unterrichts zu tragen sind. Ausnahmen können aus medizinischen Gründen von der Schulleitung erteilt werden. Und da fing das Ganze eben damit an, dass hier zum Beispiel 3 Antragsteller im Alter zwischen 10 und 15 Jahren geklagt haben. Also man kann sich schon auch vorstellen, dass es nicht auf deren eigenen Mist gewachsen ist, sondern dass sie natürlich auch kräftig Unterstützung von den Eltern bekommen haben. Interessanterweise haben die 3 Antragsteller jetzt nicht so sehr medizinische Gründe angeführt, sondern da ging es um das Prinzip. Die hatten nämlich argumentiert, dass der Nutzen der Alltagsmaske wissenschaftlich nicht belegt sei. Ja, und die haben dann eben argumentiert, helfen tut es wirklich nur, wenn man das korrekt benutzt, korrekt anwendet. Und das sei nun bei Kindern bis 14 Jahren nicht zu erwarten. Und sie, im zweiten Gang haben sie dann auch Gesundheitsbeeinträchtigungen geltend gemacht, aber erst so, also die sich dann entwickeln, ne? Also durch die Atmung gäbe es oder die erschwerte Atmung könnte man eben Kopfschmerzen bekommen und Konzentrationseinbußen. Die haben jetzt also umgekehrt nicht behauptet, sie seien irgendwelche Asthmatiker oder sowas und können deswegen nicht, sondern sie haben eben gesagt, wenn man es lange trägt, dann kriegt man Kopfschmerzen. Ja, das ist ein Argument, das wahrscheinlich viele schon geäußert haben. Die Frage ist, ob das vor Gericht auch trägt. Also der 13. Senat, das OVG NRW, also das Oberverwaltungsgericht, das hat sich da ziemlich unberührt gezeigt, hat gesagt, naja, also die einstweilige Anordnung lehnen wir ab, die sei verhältnismäßig, also haben dann argumentiert mit den Argumenten, die wir jetzt ja auch schon rauf und runter gehört haben. Das gilt jetzt eben einfach mal, um die Covid-19-Pandemie hier irgendwie einzudämmen, hat schon insofern wissenschaftlich Bestand, als dass nachgewiesen ist, dass das wenigstens irgendwas bringt, ja. Also insofern ist das Ganze auch geeignet, dass hier die Pandemie zumindest ja in bestimmten Grenzen einzudämmen, und deswegen hat man das Ganze durchgewinkt. Man muss sagen, dass bisher in NRW generell die Klagen relativ unerfolgreich waren. Es gab noch einen zweiten Fall vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf. Da war der ein bisschen anders gelagert. Da ging es um zwei Mädchen, die während des Schulunterrichts zwar Masken getragen haben, aber die genügten nicht den Anforderungen der Corona-Betreuungsverordnung. Die hatten nämlich so einen Fliegenschutz sich vor den Mund gemacht und waren der Meinung, das würde irgendwie reichen, und das fand offensichtlich die Schulleitung nicht und hat die deswegen suspendiert und hat die schlicht rausgeschmissen, hat gesagt, also ohne Maske kommt ihr hier nicht rein. Und das war sozusagen ja der zweite Schritt, ja, also was für Sanktionen dürfen denn dann verhängt werden, wenn einmal festgestellt wird, dass eine Maskenpflicht besteht. Also das hat eben das Verwaltungsgericht Düsseldorf eben so getan, hat gesagt, die besteht hier, die ist auch in Ordnung. Und es gab da eine Pflichtverletzung der Schüler, weil die eben keine ordentliche Alltagsmaske genutzt haben, sondern eben nur so einen Fliegenschutz. Aber die Frage war, durften die dann rausgeschmissen werden? So, und das ist natürlich nochmal eine andere Frage, weil ja der Ausschluss vom Präsenzunterricht tatsächlich einer Rechtsgrundlage bedarf. Ne? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also sowohl die Corona-Betreuungsverordnung als auch das Schulgesetz NRW selbst gibt dafür nicht viel her, so sagte jedenfalls das Verwaltungsgericht Düsseldorf. Fallen halt weg. In der Corona-Betreuungsverordnung hat man es wohl auch nicht ordentlich gemacht. Und auch im Schulgesetz gibt es zwar eine Norm, die im Paragraph 54 des Schulgesetzes, die Möglichkeit vorsieht, Schüler dauerhaft vom Schulbesuch auszuschließen. Allerdings muss von ihnen eine konkrete Gesundheitsgefahr für andere ausgehen. Und das hatte die Schule hier gar nicht geltend gemacht. Als zweite Ermächtigungsgrundlage haben die auch noch Paragraph 53 des Schulgesetzes geprüft. Da kann man Ordnungsmaßnahmen gegen Schüler anordnen. Und aber auch die fielen hier nicht richtig ins Gewicht, weil es ein bestimmter Zeitraum ausgesprochen werden muss, und außerdem müssen sie noch ordentlich begründet werden, und auch das hatte die Schule nicht vernünftig getan. Also da blieben die so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück. Man kann sich jetzt vorstellen, dass die noch nachlegen können. Also einerseits der Gesetzgeber natürlich kann das noch nachschärfen. Andererseits ist es ja wahrscheinlich jetzt auch nicht kein Hexenwerk, das tatsächlich auf die bestehenden Ermächtigungsgrundlagen im Schulgesetz zu basieren. Müsste man mal schauen. Also jedenfalls ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Wird man sehen, wie das noch weitergeht. Das ist auch so ein bisschen bezeichnend jetzt für diese Übergangsphase, ne, dass alles so ein bisschen auf wackeligen rechtlichen Grund steht, ne, und dass da mitunter schon erhebliche Konsequenzen drohen auf doch recht dünner Faktenlage und Rechtsgrundlagen. Und das wird jetzt mit der Zeit wahrscheinlich dann auch ausgeräumt.
Ja, das sind jedenfalls Fragen, die ich mir wahrlich nicht gestellt habe, wenn ich oder irgendjemand anderes zu Schulzeiten mal der Klasse verwiesen wurde. Gibt es dafür wohl eigentlich eine Ermächtigungsgrundlage, und liegen deren Voraussetzungen hier auch tatsächlich? War das war dann halt einfach so, und in der Regel muss man ehrlicherweise sagen, gab es dann auch einen Grund, ob der nun jetzt genau so im Gesetz niedergelegt ist oder nicht. Aber gut, ja, also das sind die Schüler jedenfalls. Und dann gab es ja,
glaube ich, man könnte noch vielleicht eine Sache noch sagen zum Thema Maskenpflicht in Schleswig-Holstein, auch das nur, weil das ganz interessant ist, das ist jetzt ein bisschen Rechtstechnik, aber nun gut. Die hatten bis vor kurzem keine Maskenpflicht an den Schulen in Schleswig-Holstein, weil sie gesagt haben, uns reicht eine dringende Empfehlung hier, ne? Also wir sagen, wir wollen das jetzt hier irgendwie nicht so formalisieren, wir wollen jetzt hier keine Verordnung erlassen, sondern wir bitten einfach nur alle, haltet euch bitte dran, ja, und dann auch ging auch das vor Gericht übrigens, also da hatte sich dann auch ein Schüler gewehrt und da musste dann eben das Verwaltungsgericht Schleswig auch klarstellen, dass es hier tatsächlich bei der Maskenpflicht um einen Verwaltungsakt sich handelt, ja. Auch das ist ja, ich hoffe, ich werde jetzt nicht zu formalistisch, aber es ist ja durchaus für Jurastudenten auch ganz interessant oder auch für alle anderen. Verwaltungsakte müssen ja nicht notgedrungen in Schriftform ergehen, ne? Das ist ja auch durchaus etwas, was mündlich erfolgen kann. Und hier war das eben tatsächlich so. Und weil das sozusagen ein da ist die Schule eben als Verwaltungsbehörde diejenige, die diesen Verwaltungsakt erlässt. Und dagegen kann man Widerspruch einlegen. Und bei diesem Widerspruch wird dann eben, der hat aufschiebende Wirkung. Mhm. Ja. Und diesen Mechanismus haben die hier nachgezeichnet. Also einmal liegt vielleicht auch ein bisschen auf der Hand, aber jedenfalls hat daraufhin dann sich die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein gesagt, sie hat es anders formuliert, aber ich nehme an, dass sie intern dachte, also auf diese Art der rechtlichen Auseinandersetzung habe ich keine Lust, dann führen wir eben jetzt doch eine Maskenpflicht ein. Gilt, glaube ich, seit Montag. Und damit hat das Ganze jetzt auch rechtlichen
also im Verordnungswege quasi, ja, im Gegensatz zu als Verwaltungsakt. Ja, denn das ist natürlich üblicherweise haben Klagen gegen Verwaltungsakte aufschiebende Wirkung, gibt auch Ausnahmen davon. Dieses war aber keine. Und ebenfalls in Schleswig-Holstein haben ja übrigens, wenn wir gerade schon dabei sind, auch noch ein paar Lehrer geklagt, ne? Mhm. Und die haben argumentiert, dass sie eben auch schon etwas ältere Semester seien und ihnen das aufgrund dessen eben nicht zumutbar sei, zum Präsenzunterricht zu erscheinen, denn bei auch trotz Maskenpflicht und was nicht alles ist natürlich ein gewisses Restrisiko in der Schule keineswegs auszuschließen. Da stimmt Ihnen das Gericht zwar zu, sagt aber ja, es gibt eben auch keinen Anspruch auf eine Null-Risikosituation beruflich. Das gilt ja schließlich für viele Berufsgruppen und eben auch Lehrern kann man durchaus zumuten, ein gewisses Restrisiko in Kauf zu nehmen, vor allen Dingen, wenn im Übrigen auch Maßnahmen getroffen werden, um das jedenfalls so gering wie möglich zu halten unter den gegebenen Umständen. Also mit anderen Worten, die müssen auch zum Unterricht erscheinen.
Ja, da muss man übrigens sagen, also diese Auseinandersetzungen werden inzwischen wirklich Land auf, Land ab, quer durch die Republik geführt. Mhm. Das muss man sagen. Es gibt wirklich, glaube ich, keine Schule, wo es nicht Lehrer gibt, die sich mal berechtigt, mal weniger berechtigt dagegen zu Wehr setzen, jetzt in diesem Präsenzunterricht zu erscheinen. Das ist, ich glaube, das muss ein unfassbarer Verwaltungsaufwand sein. Also für jede einzelne Schule natürlich, also die müssen Dutzende mitunter Lehrer prüfen, ne, wie valide ist das, wie valide sind die Argumente, auch die Gesundheitsattests, die damit einhergehen. Es wird alles individuell geprüft. Für einige geht das durch, für andere werden dann dazu gebracht, zum Präsenzunterricht zu erscheinen. Einige von denen klagen dann eben auch. Also das ist schon wirklich eine ziemlich brenzliche Gemengelage, die wahrscheinlich auch nicht besonders viel Spaß macht. Da geht es auf beiden Seiten wahrscheinlich hoch her, meistens hinter den Kulissen, aber eben manchmal geht es auch tatsächlich direkt vors Gericht.
Ja,
ne?
Der Kollege Müller hatte sich da ja durchaus etwas über die Lehrerschaft empört. Den betreffenden Kommentar packen wir wie auch sonst so manches an weiterführenden Texten in die Shownotes und erwähnen an dieser Stelle mal kurz, dass ihr diesen Kommentar und die übrigen Links in den Shownotes und auch sonst noch eine ganze Menge lesen und zugleich diesen Podcast unterstützen könnt, wenn ihr auf faz.net/Einspruch testen geht und euch dort ein kostenfreies vierwöchiges Probeabo klickt. Eigenwerbung Ende. Wir kehren zurück nochmal zu Corona. Ich hätte noch auch noch eine Gerichtsentscheidung, allerdings ohne Schulbezug zu ergänzen, Corinna.
Ja, bitteschön.
Geht auch fix, kommt vom Oberlandesgericht Frankfurt, betrifft einen anderen Lebensbereich, der auch natürlich durch diese Pandemie irgendwie berührt wird, wie ja überhaupt fast alles. Und zwar ein geschiedenes Paar, welches eine Vereinbarung über den Umgang mit dem Kind getroffen hatte, oder vielmehr hatten sie bereits diese Vereinbarung nicht so ganz einvernehmlich getroffen, sondern die war eben mit Beschluss des Familiengerichts im Jahr 2018 so festgesetzt worden. Und zwar sollte danach die Mutter quasi die tägliche Sorge übernehmen und der Vater sollte regelmäßig am Wochenende sowie in den Ferien Umgang mit dem Kind haben dürfen. Und so wurde es auch zunächst praktiziert, aber ab März dieses Jahres hat die Mutter dem Vater dann den Umgang mit dem Kind an den Wochenenden verweigert. Und zwar meinte sie, naja, das Kind, also erstens ich selbst gehöre aufgrund gewisser Vorerkrankungen, das wird jetzt nicht genau spezifiziert, was für Vorerkrankungen das sind, vielleicht Asthma oder ähnliches, also ich selbst gehöre zur Hochrisikogruppe und desgleichen im Übrigen auch die Großeltern des Kindes, die mit mir und dem Kind in einem Haus wohnen, zwar in einer getrennten Wohnung, aber gleichwohl irgendwie eben in einem Haus. Dementsprechend versuche ich also die Sozialkontakte des Kindes auf ein Minimum zu reduzieren, um eben die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass das Kind sich ansteckt und dann uns ansteckt in der Folge. Deshalb kann der Vater ja gerne noch irgendwie anrufen oder es auf ihm irgendwelche Sachen zurufen, wenn es auf dem Balkon steht, aber sich halt krass nicht mehr mit dem Kind treffen, bis auf Weiteres, ja. Und das sieht das Oberlandesgericht nun aber ganz anders und sagt, also die Vorinstanz hatte es bereits anders gesehen, ein Ordnungsgeld von 300 Euro gegen die Mutter verhängt und dieses wurde jetzt eben vom OLG bestätigt und es sagt, naja, also ganz so einfach geht's ja nun nicht. Das ist ja übrigens häufig so, dass ein Elternteil dann immer meint, irgendwelche eigenen Interessen gerade zu haben, die aber wichtiger sind als die der Gegenseite. Und das berechtigt einen eben nicht dazu, unilateral die Umgangsvereinbarungen einfach abzuändern, die vorher so festgelegt worden sind. Wenn die Bedrohungslage hier tatsächlich so ist, wie die Mutter das vorträgt, dann hätte man sich natürlich da mit dem Vater irgendwie ins Benehmen zusetzen können. Notfalls hätte man vielleicht auch das Familiengericht anrufen können, um zu gucken, ob man diese Regelung vielleicht in irgendeiner Weise abändern kann. Aber was jedenfalls natürlich nicht geht, ist einfach einseitig zu sagen, so, du siehst das Kind jetzt halt nicht mehr, fertig, Ende, ja. Dementsprechend, genau, also das ist im Prinzip der Inhalt der Entscheidung. Es bedarf auch dann natürlich weiterhin der Kommunikation zwischen den Eltern und man kann das nicht einfach einseitig festlegen.
Ja. Also das sind ja wirklich so Einzelschicksale, die damit irgendwie verbunden sind. Das ist echt immer wieder irre. Ich hatte auch noch was zum Thema Reiserückkehrer. Das sind auch Einzelschicksale, nicht ganz so dramatisch, aber viele werden sich ärgern, weil sie jetzt wirklich, also man kann eine neue Entwicklung feststellen jetzt in der Urlaubszeit. Also ich sag mal Hü und Hott. Ja, also einerseits werden die immer wieder neue Risikogebiete ausgerufen. Es fing mit Mala an, jetzt kam Paris und die Côte d'Azur dazu. Das heißt, man ist im Urlaub und schwuppdiwupp kehrt man aus einem Risikogebiet plötzlich wieder, von dem man nicht geahnt hatte, dass man es gerade bereist. Und daran knüpfen sich ja verschiedene Konsequenzen, denn es hat ja die auch allerdings auch wieder ständig geändert werden, muss man ja sagen. Wir wissen ja, seit dem 8. August müssen Reisende aus Risikogebiete innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise sich auf Corona testen lassen, es sei denn, sie können ohnehin schon einen negativen Attest vorweisen, der allerdings auch nicht älter als 48 Stunden sein darf. Dann wurden umfangreich Testzentren an Flughäfen aufgebaut und wir wissen ja, in Bayern gingen ja auch etliche solcher Testergebnisse dann zwischenzeitlich verloren. Also wahnsinnig viel Aufregung und jetzt dreht man das wieder zurück, voraussichtlich ab dem 15. September oder auch ab den 1. Oktober, das wird man noch sehen, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen entwickelt, kehrt man wieder zurück zur standardmäßigen Quarantäne. Und man kann jetzt nicht direkt nach der Einreise einen Test machen, also auch nicht so bequem am Flughafen notgedrungen, sondern man muss 5 Tage warten. Dann erst kann man einen Test machen. Wahrscheinlich wird dann noch 1 oder 2 Tage, wird es 1 oder 2 Tage dauern, bis man das Testergebnis hat. Und erst dann bei einem negativen Test kann man sozusagen wieder am normalen Arbeits- und Sozialleben teilnehmen. Das ist die Regelung, auf die sich die Gesundheitsminister jetzt am Montagabend geeinigt haben. Ich glaube, der Hintergrund ist schlicht und ergreifend, dass man festgestellt hat, man hat jetzt nicht mehr genug Testkapazitäten, beziehungsweise die Labore kommen langsam an seine Grenzen. Man hat ja jetzt hier die Möglichkeit geschaffen für 1,2 Millionen Tests pro Woche. Die werden nicht ganz ausgeschöpft, aber inzwischen liegt man, glaube ich, so bei 750.000, 800.000 pro Woche. Und das bringt echt viele an den Rand, also sowohl personell als auch vom Material her. Also da gibt es schon Befürchtungen, dass wir da in einen Engpass laufen. Und da fragt man sich natürlich vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, naja, müssen wir die ganzen Testkapazitäten jetzt ausgerechnet für Leute bereithalten, die jetzt mal in den letzten 2, 3 Wochen eine schöne Zeit hatten, ja, und vielleicht auch ein bisschen zu schön, man weiß es nicht.
Ja,
naja, und deswegen dreht man das wieder zurück.
Dass man nicht weiß, ob die Quarantäne auch wirklich einhalten, ne? Also ja. An sich könnte man natürlich schon sagen, es ist auch zumutbar, wenn man aus Privatvergnügen nach Malle geflogen ist, dann eben einfach mal ein paar Tage oder auch 1, 2 Wochen in häuslicher Quarantäne zu bleiben, zur Schonung der knapp werdenden Testressourcen. Aber ja, ne, das ist ja schön und gut, aber wie gesagt, kein Mensch kann das für all die vielen Reiserückkehrer wirklich überprüfen. Und dafür existieren auch keine Infrastrukturen, nichts dergleichen. Insofern wiederum fand ich das eigentlich schon ganz sinnvoll, dass man eben diese Testlösung gewählt hat. Selbst die ließ sich ja übrigens nicht gerade sauber kontrollieren. Also, dass die Leute wirklich alle auch nur einen Test machen nach der Reiserückkehr. Aber dadurch, dass es das immerhin so geregelt war und der Test auch kostenfrei war, konnte man davon ausgehen, dass zumindest ein, naja, nicht unerheblicher Teil der Rückkehrer das vielleicht macht. Und das könnte jetzt natürlich anders werden.
Gab ja auch Leute, die keine Rückkehrer waren und trotzdem gerne einen Test machen wollten. Zum Beispiel, ich glaube, hier Flughafen Tegel war so ein Fall, wo dann tatsächlich Leute versucht haben, mit Gewalt sich so einen Test machen zu ergaunern oder wie auch immer man das jetzt formulieren möchte. Also jedenfalls gibt es da wieder Bewegung. Also ist natürlich alles ein bisschen unerfreulich, auch aus der Not geboren, muss man sagen, ne? Also klar, also man hat eben für viele Situationen Verständnis, wenn man ein bisschen überrumpelt wird davon, erstens, dass ein Gebiet zu einem Risikogebiet erklärt wird, das vorher noch keins war, also beim Abflug jedenfalls noch keins war, ist das natürlich ein bisschen misslich. Wir haben ja übrigens auch noch das Thema der Autofahrer, ja, die insbesondere aus dem Süden Europas oder in den Süden Europas fahren ja auch viele Leute tatsächlich mit dem Auto und kommen da zurück und werden nur stichprobenartig an der Grenze überprüft. Es ist übrigens so, dass man sich standardmäßig beim Gesundheitsamt melden muss, wenn man aus einem Risikogebiet einreist oder wieder zurückreist, muss man sagen. Ja. Dann muss man sich melden, dann wird auch die Quarantäne überprüft. Wer das nicht tut, dem droht ein hohes Bußgeld. Und auch da ist natürlich ja, die Rechtslage wieder unübersichtlich, hängt natürlich auch von dem jeweiligen Bundesland ab. Aber grundsätzlich ist der Mechanismus tatsächlich so, dass man eigentlich eine Eigenverantwortung hat, sich selbstständig melden muss, die Gesundheitsbehörde dann die Quarantäne verhängt und auch überprüft, zumindest in Teilen, sagen wir mal so, oder so gut es eben geht, ja. Und dann ist ja dann hoffentlich nach 5 bzw. 7 Tagen, wenn man Glück hat, alles auch vorbei. Und also wenn, vorausgesetzt, man hat sich nicht mit Corona angesteckt.
Ne? Ja, ich blicke ja übrigens gerade dem gegenteiligen Problem entgegen. Ich hatte eigentlich geplant, ab am Sonntag für 2 Wochen nach Norwegen überzusetzen, urlaubstechnisch. Und Norwegen, das ja sehr rigide vorgeht in Sachen Einreisebeschränkungen und generell Pandemiebekämpfung und wo die Zahlen auch dementsprechend sehr gut sind. Norwegen also ist nun im Begriff, Deutschland zum Risikogebiet wieder zu erklären aufgrund unserer eigenen steigenden Zahlen. Und zwar mutmaßlich dies am Samstag zu tun, mit der Konsequenz, dass wir dann also, wenn wir am Sonntag einreisen würden, in Norwegen für 10 Tage in Quarantäne müssten.
Das, nee, ich war wirklich.
Ja, tatsächlich. Ja. Das wäre natürlich überaus misslich. Und deshalb sieht es nun alles danach aus, als würden wir in einer etwas überstürzten oder jedenfalls so ungeplanten Aktion bereits morgen fahren, um es dann am Freitag noch nach Norwegen zu schaffen.
Oh Gott, das wird ein heißer Ritt, sag ich dir. Das ist schon eine illegale Einreise.
Nö, das wäre dann ja noch vor Inkrafttreten dieser neuen Regelung und alles in Ordnung so. Aber ja, genau, das ist also diese kleine persönliche Anekdote, wollte ich hier mal einbringen, weil wir ja immer sozusagen an die deutsche Perspektive denken, wen wir so als
absolut
Risikogebiet ansehen. Aber wie man sieht, das gilt natürlich durchaus auch umgekehrt mitunter.
Ja. Und bei persönlichen wir haben ja immer gerne persönliche Einsprünge in die Podcasts. Und ich darf daran erinnern, dass du uns ja auch noch eine Erklärung dafür schuldest, warum du nicht mehr auf Twitter bist. Aber das machen wir ganz zum Ende, damit die Leute hier noch dranbleiben.
Ja, also jedenfalls ist das aber natürlich an dieser Stelle verbunden, jedenfalls mit dem Hinweis, dass ich dann eben in den kommenden Wochen auch hier nicht zu hören sein werde im Podcast. Aber ich nehme an, es gibt irgendjemand, der für mich einspringen wird. Corinna, ist das so?
Ja, genau. Ich kann noch niemanden verkünden jetzt. Das wird eine Überraschungsbox. Aber es sei denn, du kommst in Quarantäne und freust dich, wenn du von Norwegen aus uns über die norwegische Rechtslage.
Wenn das passieren sollte, dann schalte ich mich gerne zu, aber ich hoffe ehrlich gesagt nicht darauf. Gut, okay, also es wird, der Podcast geht irgendwie weiter die kommenden Wochen. Vielleicht wird man dann sehen, mit wer dann einspringt oder ob es dann sich vielleicht ein bisschen verschiebt oder so.
Ups.
Aber ja, gut, wunderbar. Dann also, war es das dann jetzt zu Corona?
Ich glaube, jetzt machen wir mal einen Cut, was Corona angeht. Jetzt haben wir noch ein schönes BGH-Urteil und dann 2 gerechte Urteile.
Genau, das
mal los, BGH, was den BGH angeht.
Das BGH-Urteil, das geht auch einigermaßen fix. Da hatte zunächst das Landgericht Koblenz einen Angeklagten wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung sowie Verstoß gegen das Uniformverbot nach dem Versammlungsgesetz verurteilt, aber von Strafe abgesehen. Ja, das ist eine selten genutzte Möglichkeit, die in § 60 StGB geregelt ist. Dort heißt es, das Gericht sieht von Strafe ab, wenn die Folgen der Tat, die den Täter getroffen haben, so schwer sind, dass die Verhängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre. Und hier hat das Landgericht eben insbesondere auf die sehr lange Verfahrensdauer, auf die zwischenzeitlich schon angeordnete Untersuchungshaft und ähnliche Dinge hingewiesen, um quasi zu sagen, die Auswirkungen, die den Täter schon getroffen haben, die sind schon ganz schön unschön und gleichzeitig ist das, was er gemacht hat, aber doch gar nicht so besonders wild und deshalb sehen wir von Strafe ab. Und dagegen ist die Staatsanwaltschaft in Beruf gegangen vor den BGH und der hat in der Tat dieses Urteil aufgehoben, was sehr selten ist, denn wegen bloßer Strafzumessungsfragen werden Entscheidungen nur in Ausnahmefällen aufgehoben. Ja, da haben Gerichte einfach einen sehr weiten Spielraum und da muss man schon ganz ordentlich daneben hauen, sage ich mal. Und hier sieht der BGH das aber als gegeben, weil er sagt, ihr habt zwar, was auch zunächst mal richtig so ist, die Aspekte berücksichtigt, die hier zugunsten des Täters sprachen, eben die Untersuchungshaft, die lange Verfahrensdauer. Aber ihr habt nicht, wie ihr es natürlich ebenfalls hättet tun müssen, die Aspekte berücksichtigt, die gegen den Täter sprachen. Denn, und hier kommen wir dann jetzt zum entscheidenden Punkt, das war ja hier nicht irgendeine Sachbeschädigung oder irgendein Verstoß gegen das Uniformgebot, sondern die Sachbeschädigung bestand darin, dass er zusammen mit noch weiteren Komplizen vier Schulgebäude mit zahlreichen Graffiti-Parolen angesprüht hat, und zwar hier zitatweise wiedergegeben: die deutsche Jugend wehrt sich, Bad G bleibt deutsch und hitzefrei statt Völkerbrei. Letzteres wirklich leider eventuell auch der wackste Spruch aller Zeiten. Der Verstoß gegen das Uniformverbot war bei einem Marsch der Unsterblichen, also so haben sie das genannt, ja. Mit einem Banner mit der Aufschrift Volkstod stoppen. Also mit anderen Worten, die Taten waren rechtsradikal oder rechtsextrem motiviert. Und die Taten geschahen, also das spielte alles im Jahr 2011, ich sage ja, lange Verfahrensdauer. Und 2015, also im StGB gibt es ja im Paragraph 46, da sind quasi die Grundsätze der Strafzumessung genannt. Da steht halt drin, was das Gericht so alles zu berücksichtigen hat. Und seit 2015 steht da explizit drin, dass auch rassistische und fremdenfeindliche Motive berücksichtigt werden sollen. Damals, 2011, also zwar noch nicht, aber da sagt der BGH, das spielt keine Rolle. Diese Änderung 2015 war sowieso reine Symbolpolitik und hatte nur klarstellenden Charakter. Natürlich waren rassistische Motive auch vorher schon zu berücksichtigen. Und dementsprechend hättet ihr das hier eben zu Lasten des Täters dann auch einpreisen müssen, genauso wie ihr andere Dinge zu seinen Gunsten eingepreist habt. Was dann im Ergebnis dabei rauskommt dazu oder rauszukommen hat, dazu sagt der BGH nichts. Da hat das Gericht weiterhin einen weiten Spielraum. Das ist einfach so bei der Strafzumessung. Aber berücksichtigen muss, in irgendeiner Form muss man es mal auf jeden Fall. Genau, das sollte sich eigentlich auch von selbst verstehen, aber weil es ja doch immer mal wieder wirklich erstaunliche Entscheidungen gibt von eigentlich scheinbar doch offenkundig rechtsextrem oder sonst wie politisch motivierten Taten, die dann irgendwie relativ milde sanktioniert werden, und das war hier eben auch ein solches, dachte ich, das referieren wir mal kurz.
Ja, genau, sehr verdienstvoll. Ich habe da auch nicht viel hinzuzufügen.
Ja, nö, muss ja auch nicht sein. Dann haben wir noch zwei gerechte Urteile, ne?
In der Tat. Soll ich mal anfangen?
Ja, kannst du machen.
Genau, ich habe nämlich eins vom Landgericht Hannover, das mich irgendwie mit großer Freude erfüllt hat, weil es ging um einen ganz besonders dreisten Fall. Es ging nämlich darum, dass ein Mann plötzlich 170.000 Euro auf sein Konto gespült wurden. Das war offenkundig ein Versehen der Bank. Also so sehr war es jetzt nicht ein Versehen, aber das sind also diese typischen Fälle. Die kennen irgendwie auch viele Jurastudenten aus den Vorlesungen. Stichwort Entreicherung. Ja, das ist vielleicht für Nichtjuristen einmal kurz erklärt, dass wenn man der große Spaß, der dann im Jurastudium aufkommt, nämlich wenn man plötzlich zu Geld kommt aufgrund eines Versehens und der sich dann möglichst schnell darum bemühen muss, Luxusaufwendungen zu tätigen, nämlich also Dinge sich zu kaufen, die man sich sonst nicht gekauft hätte, dann gilt man als entreichert nach § 818 Absatz 3 des bürgerlichen Gesetzbuches und muss es nicht mehr zurückzahlen. Das ist sozusagen der grobe theoretische Rahmen, der immer wieder ein bisschen für Erstaunen sorgt, wenn man da als Normalsterblicher drauf guckt und denkt sich so, naja, also wenn ich jetzt Geld hier auf meinem Konto habe, dann sollte ich vielleicht, also und wenn es zum Beispiel 170.000 sind, sollte man sich auch mal darum kümmern, woher kommt denn das Geld und nicht einfach in den nächsten Möbelladen laufen, ja, damit. So eine gewisse Verantwortung hat man.
Oder
ja,
ins also nächste das, Bordell in diesem Fall. Ne?
Ja, siehst du, das wollte ich. Ich wollte es erstmal neutral formulieren. So, hier in diesem Fall war es eben diese gleiche Systematik. Also der Typ bekommt 170.000 Euro auf sein Konto, freut sich und geht umgehend ins Casino und ins Bordell. Ja, und hat da ordentlich Geld ausgegeben, also einen Großteil dieser 170.000 Euro verprasst. Und er hat dann auch juristisch geschult, den Paragraph 818 Absatz 3 des bürgerlichen Gesetzbuches offensichtlich eingewandt und gesagt, ich bin entreichert, denn ich habe das Geld für Dinge ausgegeben, für Luxusaufwendungen, die ich mir sonst nicht geleistet hätte. Es waren irgendwie auch Hotel- und Mietwagenkosten dabei. Und dann hat er 15.000 im Casino verspielt. Das muss man auch erstmal schaffen. 18.500 Euro gab er im Bordell aus. Da möchte man
das die muss man erst mal
gar nicht
schaffen.
Genau
also
wissen.
Also im Casino ist er relativ einfach.
Ja. Und 50.000 Euro wurden ihm gestohlen, sage ich jetzt mal so. Okay. Also komplett entreichert. So, und das Ganze hat ihm das Landgericht Hannover jetzt einfach nicht geglaubt, denn es gab insofern eine Besonderheit, als seine Freundin bei einer Bank gearbeitet hat. Nicht bei irgendeiner Bank, sondern zufälligerweise bei der, die, von der das Geld kam. Und sie war auch dafür zuständig, also für diese Fehlbuchung zuständig. Offensichtlich sollte die Kohle eigentlich als Kredit ausgezahlt werden und jetzt hatte ein armer Mensch die ganze Zeit händeringend auf diese 170.000 Euro gewartet. Womöglich wollten die Modernisierung machen oder ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen oder wie auch immer. Und die kam und kam nicht. Dann nach 4 Wochen fiel es irgendwie auf und die Bank fragte mal nach und wie gesagt, der Mann sagte, na, ich bin entreichert. Und das hat eben das Landgericht Hannover in ihm nicht abgekauft, hat gesagt, also du hättest ja auch schon wegen der familiären Verstrickung jederzeit damit rechnen müssen, dass die Kohle zurückgefordert wird und jetzt zahlst du mal alles schön zurück.
Ja, also ne, Entreicherung eben nur bei Gutgläubigkeit und selbst ohne die familiäre Verstrickung würde ich jetzt mal behaupten, kann man eigentlich schon nicht sich in einer solchen Situation nicht auf Gutgläubigkeit berufen, selbst wenn es wirklich eine ganz unschuldige Fehlbuchung wäre. Denn ja, also das fällt einem auf und das kann man sich denken, dass das eine Buchung über 170.000 Euro, die offensichtlich nicht für ein bestimmtes dann eben irgendwie ein Fehler sein muss und sich da wohl noch jemand melden wird. Das in der Tat ist dann wohl ziemlich gerecht, dass das so ausgegangen ist. Und dann haben wir noch ein zweites gerechtes Urteil. Da geht es mal wieder auf der einen Seite um Frau Christina Hähnel, die Ärztin, die, ich hätte fast schon Abtreibungsärztin gesagt, das ist ja gar nicht richtig. Sie ist ja Allgemeinmedizinerin, die eben auch Abtreibungen vornimmt, aber dafür insbesondere ist sie natürlich bekannt geworden, weil sie eben im Streit auch vergangenes Jahr um den Paragraphen 219a, die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, da war sie ja eine prominente Figur, die das vorangebracht hat. Und jetzt hat sie auch geklagt gegen einen Herrn, der eine Webseite unter dem Namen Babycaust betreibt. Also ja, allen Ernstes, das ist gemeint im Sinne von Holocaust, nur eben mit Baby. Also mit anderen Worten, ein militanter Abtreibungsgegner, der diese beiden Dinge, die Vorname von Abtreibung und die millionenfache Ermordung von Juden, durchaus auf eine Stufe stellt, ja, möglicherweise sogar die Abtreibungspraxis für noch schlimmer hält. Entsprechende Vergleiche und grausige Bilder und so weiter durchziehen da also seine Webseite. Und das Ganze hier war jetzt eine zivilrechtliche Klage von Frau Hähnel, die auf seiner Seite eben auch genannt wird und quasi zumindest assoziativ auch damit in die Nähe des NS-Unrechtsregimes gerückt wird. Daraufhin dieses eben zu unterlassen, sie da nicht mehr in dieser Weise sozusagen als Verbrecherin und Ähnliches darzustellen. Einerseits auf Unterlassen, andererseits auf Zahlung von Schmerzensgeld. In beiden Punkten hat sie Recht bekommen ihr wurde eine Geldentschädigung von, ich habe in verschiedenen Presseberichten, ich war selber nicht dort, einmal 5.000 Euro und einmal 6.000 Euro Schmerzensgeld gelesen. Ich weiß jetzt nicht, welches von beiden zutreffend ist. Darauf kommt es aber, denke ich, auch nicht entscheidend an, sondern vielmehr auf den Ausgang des Urteils an und für sich. Und ja, genau, das scheint mir ebenfalls ein gerechtes Urteil zu sein.
Ja, zutiefst gerecht. Das ist wohl wahr. Also es ist doch schön, dass wir diese Woche zwei haben. Jetzt musst du aber mal das Geheimnis lüften.
Ach so, ja, es ist eigentlich kein Geheimnis. Ja, also wobei, irgendwann lüfte ich es auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Ich habe auch ein bisschen was dazu darüber geschrieben. Aber nee, die Kurzfassung ist einfach, weil es mir halt irgendwie zu negativ und zu doof ist. Also es gibt natürlich auch viele gute Seiten an Twitter. So ist es ja nicht. Da treiben sich ja schon viele intelligente Menschen rum. Und man kann bisweilen ganz fruchtbare Diskussionen haben, Interviewpartner finden oder auch einfach Sachen mitkriegen, auf Argumente stoßen etc. etc. Das ist schon alles richtig so. Deshalb habe ich das ja auch lange Zeit recht intensiv betrieben. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt mich vollständig quasi einen Habeck pullen und mich vollständig verabschieden würde. Ich gucke da schon noch hin und wieder mal rein, aber wirklich nur noch sporadisch und immer mit so halb zugekniffenen Augen, weil eben einfach das Maß an ja Toxizität und den immer wieder gleichen, auf andere Anlässe gemünzten, aber im Kern gleichen identitätspolitischen Diskussionen mit völlig verhärteten Fronten und so weiter, da doch sehr, sehr stark das Geschehen bestimmen, meinem Eindruck nach auch noch mehr, als sie das vor ein paar Jahren taten. Ja, genau, das ist, that's why basically. Also insofern, ich bin schon immer noch über Twitter zu erreichen, aber nicht mehr so gut.
Und, aber gab es jetzt einen konkreten Anlass?
Nee, eigentlich nicht. Es war irgendwie, ich hatte mir das schon x-mal gedacht und irgendwann war dann der Punkt erreicht.
Ja, ist ein bisschen misslich bei Twitter, weil irgendwie habe ich auch das Gefühl, man kann eigentlich das Medium dann ganz gut ertragen, wenn man eigentlich so eine gewisse Zurückhaltung an den Tag legt. Also ich muss sagen, ich äußere mich ja relativ selten zu irgendwas. Und das hat eben einfach auch den Grund, weil mir einfach die Zeit fehlt, mich dann tatsächlich in intensive Diskussionen zu verstricken. Ich glaube, aber vom Prinzip freue ich mich immer, wenn sozusagen nette Hinweise kommen. Und die kommen ja auch weiterhin über Twitter. Und
klar, das ist eine der schönen Seiten zum Beispiel.
Genau, ne? Auf schöne Urteile oder interessante Diskussionen. Also da möchte ich auch weiter ermuntern, dass diese Hinweise noch sprudeln. Oder auch, wenn wir mal Fehler machen. Das ist auch, finde ich, immer hilfreich, wenn da mal so ein kleiner Stupser kommt auf Twitter oder von mir aus auch auf der Webseite oder per E-Mail oder so, auch wie auch immer, darauf, dass man vielleicht mal das eine oder andere falsch dargestellt hat. Das kann natürlich immer wieder passieren. Und da finde ich es immer nett, wenn man freundlich und konstruktiv darauf hingewiesen wird. Aber dann schließen wir jetzt sozusagen das Twitter-Thema ab. Vielleicht möchte ja dazu irgendjemand auch noch Diskussionsstoff liefern. Auf Twitter oder wo auch immer. Wir wünschen eine schöne Restwoche, ne? Dir einen schönen Urlaub.
Danke,
ich bin gespannt,
sehr.
Ob du,
ja, ich hoffe,
wann
alles.
Du wieder zurückkommst und ob du dich dann erstmal in Quarantäne begeben musst.
Ja, ich glaube, in die Richtung ist das Problem geringer bei der Rückkehr. Naja, okay, genau. Macht es gut, gehabt euch wohl und bis dahin.
Tschüss. Bis dann, tschüss.